Wir lesen noch ein Wort aus Psalm 34. Psalm 34, die ersten 9 Verse. Das ist ein Psalm von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn vertrieb und er fortging. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Liebe Brüder und Schwestern, bei der Überlegung, welche Gedanken uns wohl am Ende eines Jahres beschäftigen können, schien es mir angebracht, den Lob und den Dank unserem Herrn gegenüber in die Mitte zu stellen. Gerade in einer Welt, in der ja viel gejammert wird. Und sicher könnten wir heute Morgen auch bis zum Überdruss von unseren Versäumnissen reden, von dem, was wir uns zu Beginn dieses Jahres 2007 vorgenommen hatten, und nun rückblickend bekennen müssen, dass wir es nicht geschafft haben. Wir könnten von Not und von Unheil und vom Tod sprechen, von Krankheit und von vielen Widerwärtigkeiten. Wir könnten davon reden, dass wir noch wenig Zeit haben, die es zu nützen gilt. Wir könnten ein düsteres Bild von unserer Zeit malen und eine noch dunklere Zukunft in Aussicht stellen. Trotzdem würde aber der Gedanke überwiegen, dass wir bei allem Versagen, bei aller Trauer über das, was wir nicht erreicht haben, doch mit Lob und Dank demgegenüber das Jahr abschließen sollten, der uns 2007 mit viel Geduld, Güte und Liebe hindurchgetragen hat. Jeder wird rückblickend erkennen, dass er Grund und Ursache genug hat, den Herrn zu loben und ihm Dank zu sagen für so manche Führung, Bewahrung und Durchhilfe. Zu diesem Schluss kam auch David, als er diesen Psalm schrieb, nachdem er an jenes Ereignis in Gat dachte. Unseren Text, die Verse 2 bis 9, kann man in 2 Abschnitte teilen. Im ersten Abschnitt von Vers 2 bis 4 geht es um das Lob dem Herrn gegenüber. Und in den Versen 5 bis 9 um die positive Erfahrung des Beters mit dem Herrn. Hier gibt er praktisch dann den Grund an für seinen überschwänglichen Lobpreis seines Gottes. Das heißt, die Verse 5 bis 9 sollen nur das Lob in den vorhergehenden Versen unterstreichen. Hier wurden konkret die Gründe aufgezählt, die zu diesem Lobpreis und Rühmen des Herrn führten. Das Ganze ist ein Hymnus auf den lebendigen Gott, der den nicht verlässt, der ihm ganz vertraut. Die Überschrift Vers 1 gibt die Umstände an, unter denen dieser Psalm Davids entstanden ist. Und von diesem Ereignis, das für David nicht besonders ehrenvoll ist, haben wir in 1. Samuel 21 einen kurzen Bericht. David ist auf der Flucht vor Saul und kommt nach Gat zum Philisterkönig Achis und sucht dort Unterschlupf. Die erhoffte Sicherheit findet er aber bei den Feinden Israels doch nicht. Im Gegenteil, es zeigen sich neue Gefahren, denn man erinnert sich in Gat daran, dass es in Israel einmal hieß, Saul schlug 1000, David aber schlug 10.000. Und nun sieht David keine andere Möglichkeit, den rachedürstigen Philistern zu entkommen, als sich wahnsinnig zu stellen. Während er nun den Verrückten spielt, schreit er im Herzen zum Herrn und erfährt, wie ihm geholfen wird und wie er Rettung bekommt. In diesem Psalm nun veranlasst die Dankbarkeit Davids, von der Güte des Herrn zu erzählen. die ihn damals unverdienterweise befreit hat. Trotzdem berichtet er hier keine Einzelheiten seiner Flucht und Errettung, denn er will allein den Herrn rühmen und nicht seine eigenen Taten oder Untaten. Diese Überschrift hier unter Vers 1 von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging, bedeutet nicht, dass der Psalmist dieses Psalmgedicht gerade zu der Zeit verfasste, als er vom Hof des Philisterkönigs Achis fliehen musste. Vielmehr veranlasst die Erinnerung an dieses Erlebnis David später, diesen Psalm zu schreiben. Und das ist gut und nachahmenswert, wenn wir die Güte Gottes in unserem Leben genau festhalten, denn wir sind ja sehr vergesslich. David hat sich mit diesem Psalm sehr viel Mühe gegeben. Er schrieb ihn sehr sorgfältig in alphabetischer Anordnung auf, denn die einzelnen Verse beginnen im Urtext nacheinander mit dem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der erste Vers ist ja die Überschrift, aber dann im Vers 2 beginnt er mit dem Buchstaben Aleph, dem ersten Buchstaben, der dritte Vers mit Bet, der vierte mit Gimel, der fünfte mit Dalet und so weiter, das ganze hebräische Alphabet durch. David schafft mit diesem Psalm ein dichterisches Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk hatte aber nicht den Zweck, ihn selbst in die Mitte zu spielen, sich selbst einen Namen zu machen, sondern er wollte damit seinen Herrn und Gott groß machen. Das war die Triebfeder zu diesem Psalm. Und das, nämlich den Herrn am Ende eines Jahres groß zu machen, das sollte auch der Zweck dieses Gottesdienstes heute sein, so meine ich. Unsere Gefahr ist die, dass wir vergessen, aus wessen Händen wir alles auch im Jahr 2007 empfangen haben. Oft scheint uns alles so selbstverständlich zu sein, als hätte es in unserem Leben gar nicht anders kommen können. So als müsste Gott uns mit seinen Wohltaten und seinen Segnungen überschütten. Wir meinen von uns ja immer nur Gutes verdient zu haben. Und doch gibt es und gab es so viele Situationen in unserem Leben, die uns gar nicht gefallen haben. Auch im verflossenen Jahr ging nicht alles bei jedem glatt ab. Und dann kommen wir sehr schnell ins Zweifeln und ins Warum-Fragen, sind enttäuscht und werden fast irre am Glauben. So sind wir Menschen. Aber noch ein anderer Wesenszug spielt bei uns oft eine große Rolle. Wenn einem etwas gelungen ist, dann war man ja selbst der Held. Misslingt aber etwas, so wird Gott dafür verantwortlich gemacht. Das ist unsere Art. Selbstsüchtig sind wir und von unserem eigenen Wert überzeugt. Im Allgemeinen kümmert die Menschen ja Gott wenig. Nur zu oft ist Gott ein vergessener Faktor im Leben der Menschen. Und je fortgeschrittener ein Mensch ist oder zu sein meint, umso mehr glaubt er, die Existenz Gottes leugnen zu können. Gerade in letzter Zeit ist man in den Medien sehr darum bemüht, den Atheisten eine breite Plattform zu geben, indem man ihre Bücher bespricht und ihnen Interviews gewährt. Aber gerade die Tatsache, dass sie die Existenz Gottes zu widerlegen suchen, zeugt doch letztlich davon, dass sie von der Gottesfrage nicht loskommen. Sie müssen sich damit beschäftigen. Denn die Frage nach Gott ist eben die wichtigste Frage im Leben eines Menschen, ob er es wahrhaben will oder nicht. Unser Leben setzt sich aus einer Fülle von Erlebnissen zusammen. Nöte, Ängste, Freuden, Überraschungen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Es ist eine trostlose, fatale Ansicht, dass mir alles nur rein zufällig widerfahren sei. Denn jedes Geschehen im Leben eines Menschen bedarf doch der Deutung. Nur so bekommt unser Tun und unser Erleiden einen Sinn. Freilich gibt es auch Erlebnisse, die wir nicht einordnen können und die der Herr erst in der Ewigkeit uns enträtseln wird. Aber nicht nur Atheisten haben ihre Probleme mit Gott. Manche Menschen glauben gerade noch an ein unbekanntes, höheres Wesen, das vielleicht irgendwie auf die Welt- und Menschheitsgeschichte noch Einfluss hat. Aber dieses Wesen ist ihnen so hoch erhaben, ja so weit weg, dass sein Einfluss auf ihr so kleines Leben ihnen so unwirklich und so unwahrscheinlich erscheint. In diesem Sinne ist Gott ihnen ein unbekanntes Wesen, ein vergessener Faktor, mit dem sie in ihrem Leben nicht rechnen. Schon bei dem alttestamentlichen Bundesvolk war es so, dass ihnen die sichtbaren Götter der umliegenden Nachbarvölker lebensnahe erschienen als der unsichtbare und heilige Gott. Auch bei ihnen rückte er immer wieder in die weite Ferne. Und das ist bezeichnend für das menschliche Verhalten und die Entfremdung dem lebendigen Gott gegenüber, wenn man in den kleinsten Dingen, in den alltäglichen, Gott bewusst oder auch unbewusst ausklammert. Ein Beispiel aus der alttestamentlichen Zeit. Damals hatte man ja schon Freude an Abkürzungen. Der Name Jonathan zum Beispiel bedeutet, der Herr hat's gegeben. Später sagte man nur noch Nathan. Das heißt, er hat's gegeben. Man ließ also den Namen Jahwes weg. Aber wir machen es ja nicht anders. Anstatt grüß Gott sagen wir oft grüß dich oder grüezi, wie die Schweizer sagen. Ganz interessant und bezeichnend ist auch, wie der Ausdruck Mahlzeit, den man sich zum Essen zuruft, entstanden ist. Früher hieß es, Gott segne dir die Mahlzeit. Später ließ man Gott beiseite und sagte nur, gesegnete Mahlzeit. Und nun ist auch der Segen weggefallen und man sagt nur noch schlicht und einfach Mahlzeit. Doch wehe uns, wenn auch das Wort Mahlzeit wegfällt, weil nichts mehr auf den Tisch kommt. Denn auch bei uns gibt es eine solche Armut, dass manch einer hungert. Und besonders Kinder sind da betroffen. Und darum werden in den Städten Suppenküchen für Arme und Obdachlose eingerichtet. Und auch Kinder nehmen mehr und mehr schon daran teil. Kurz vor Weihnachten erschien in unserer Zeitung ein Bericht von der Riedlinger Tafel, die heiß begehrt sei. Jeden Samstag können dort Bedürftige günstig gespendete Lebensmittel einkaufen. Und etwa 60 dazu wegen Armut berechtigte Personen nützen diese Möglichkeit auch. Der Hunger ist also auch bei uns eine reale Sache und nicht nur in Entwicklungsländern. Und darum wohl uns, wenn wir noch unser tägliches Brot haben. Aber auch Wegstrecken von Krankheitsnot und Sorgen in mancher Hinsicht hat der eine oder andere von uns im Jahr 2007 doch auch durchschreiten müssen. Jedoch auch hier dürfen wir von David lernen. David hätte ja auch den Herrn für seine missliche Lage in Gat verantwortlich machen können. Denn der Herr ließ es doch zu, dass der König Saul ihn verfolgte und ihm nach dem Leben trachtete. Da hätte David in diesem Psalm doch auch den Herrn fragen können, Herr, warum schlägst du mich so? Habe ich das verdient? Ich habe dem König Saul doch nichts Böses getan. Im Gegenteil, ich ehre ihn doch als den Gesalbten. Ich stehe nicht in Opposition zu ihm. Ich bin kein Rebell und kein Revolutionär. Womit habe ich die Bedrohung meines Lebens durch ihn verdient? Herr, warum lässt du mich in eine solche missliche Lage geraten? Warum müssen die mich als ihren größten Feind erkennen und mich dadurch zwingen, meine Menschenwürde abzulegen und vor den Philistern dieses unwürdige Theater zu spielen? Womit habe ich eine solche Führung verdient? Aber nichts davon lesen wir in diesem Psalm. David sieht das anders. Er sieht es eigentlich so, wie Gott es sieht. Der Dank Gott gegenüber darf nicht von meiner positiven oder negativen Lebenslage abhängen. Eigentlich geht es hier nicht um das Lob des Tages, wie ein Ausleger sagt, sondern um das Lob des Herrn aller Tage. Und das ist immer aktuell. Viele Gottesmänner haben das verstanden und danach auch gehandelt. Johannes Chrysostomus, zum Beispiel Patriarch von Konstantinopel, der größte Prediger des christlichen Altertums, wie man sagt, wurde auf Betreiben der gefallen und ehrsüchtigen Kaiserin Eudoxia im Jahr 404 seines Amtes enthoben und in die Verbannung nach Kleinasien geschickt. Einige Jahre hatte er hier die schwersten Strapazen zu ertragen und brach endlich auf einem Transport todkrank zusammen. Seine letzten Worte, die über seine Lippen kamen, waren aber: Gelobt sei Gott für alles. Und so geht es David auch in unserem Psalm. Er weiß, dass das ganze Leben des Beters vom Jahwe-Lob bestimmt sein soll. Dem Herrn selbst soll der Dank gebracht werden und nicht irgendeiner untergeordneten Stelle. Einzig und allein der Herr hat rechtmäßigen Anspruch auf das Lob seiner Gemeinde und seiner Geschöpfe. David will nie mit dem Lob Gottes aufhören, weil er weiß, dass er Gott nie genug loben kann. In jeder Lage, unter allen Umständen. Vor, während und nach der Prüfung. In den hellen Tagen der Freude und an den dunklen Tagen der Furcht. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein, so sagt David. Nicht nur im Herzen, sondern auch im Mund. Und der Dankbarkeit darf nicht stumm sein, sondern muss sich in fröhlichen Liedern äußern. Unser Mund soll das Lob Gottes singen. Und wenn unser Mund mit dem Lob Gottes erfüllt ist, dann ist darin kein Platz mehr für das Murren gegen Gott und für die Verleumdung des Nächsten. Gott verdient also sowohl das Lob unserer Herzen als auch unseres Mundes. Aber der Lobpreis Gottes besteht nicht nur in Zungenfertigkeit. Die ganze Seele liegt darin. Das Lob wird doch zuerst tief im Herzen empfunden, bevor es in Worte gekleidet wird, genauso wie die Bitte. War doch Davids Bitte damals in seiner Bedrängnis in Gat doch auch nur ein unhörbarer, unausgesprochener Stoßseufzer des Herzens zu Gott. Und Gott hörte diesen stillen Schrei des Herzens und half ihm aus aller Not heraus. Aber jetzt nimmt sich David die Zeit, in diesem Psalm das Eingreifen Gottes in rechter Weise und in der rechten Dankeshaltung zu würdigen. Es darf nicht nur bei der dankbaren Empfindung im Herzen bleiben. Sie muss zu seiner Zeit auch in Worte gekleidet werden. Wie es David an einer anderen Stelle ausdrückt, nachdem er im 22. Psalm den Herrn um Rettung angefleht hat und gleich die Erhörung bezeugt, stellt er fest: Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Unser Lob Gottes für seine Durchhilfe gehört auch in die Öffentlichkeit der Gemeinde, zur Ermunterung und zur Aufrichtung solcher, die die Möglichkeit der Gebetserhörung erst sehr wenig in ihr Leben mit einbezogen haben. Sicherlich war es nicht nur Davids Aufgabe, den Herrn zu rühmen. Und wollten wir von Gründen reden, den Herrn zu loben, da hatten wahrscheinlich nicht nur David Grund dazu. Wie viel Grund haben erst recht wir dazu, die wir nach Golgatha leben? Denn David wusste über den Heilsweg ja noch nicht, was wir wissen. Wir kennen Jesus. Wir wissen um sein Erlösungswerk, um sein Blut, das unsere Sünden tilgt. Wir wissen um seinen Leidensweg, aber auch um seinen herrlichen Sieg am Ostermorgen. Hat unsere Seele nicht mindestens genauso viel Ursache, den Herrn zu erheben und seinen Namen zu preisen oder sich in dem Herrn zu rühmen, wie David sagt? Denken wir an seine Person, an Gottes Bund, an seine Verheißungen und sein Wirken, seine Wunder in der Führung auch dieser Gemeinde hier in Riedlingen. Und das größte Wunder ist und bleibt doch, dass immer noch Menschen aus der Finsternis zum Licht finden. Und das gab der Herr auch im vergangenen Jahr. Wir können die Taten Gottes so viel rühmen, wie wir wollen, und doch wird man uns nie nachsagen können, dass wir zu viel loben oder dass unser Rühmen nur ein unangebrachtes Schmeicheln oder Gott schöntun sei, weil wir damit über das Ziel hinausschießen und Gott zu viel Ehre geben. Niemals. Im Allgemeinen ist an sich Rühmen und Prahlen ja unbeliebt. Erzählt man etwas aus einem Leben, wird das gern als Prahlerei aufgefasst. Aber das Rühmen des Herrn ist etwas ganz anderes. Denn dadurch wird letzten Endes Trost vermittelt, Mutlose werden dadurch aufgerichtet, wenn sie auf diese Weise von der Größe und der Wundermacht Gottes erfahren, die sie auch im eigenen Leben wahrnehmen dürfen, wenn sie sich ihm zur Verfügung stellen, sich ihm anvertrauen und um seine Hilfe flehen. Das Glaubenszeugnis leidgeprüfter Menschen ist ein reicher Trost für die anderen, die weniger Glaubenserfahrung besitzen. Sie sollten mehr von der Güte Gottes sprechen, damit andere in ihrem Vertrauen zu dem treuen Gott gestärkt werden. Der Herr ist unendlich groß und man kann ihn nicht größer machen. Aber sein Name gewinnt in dem Maße an Herrlichkeit und an Größe, wie er allen Geschöpfen bekannt wird. Es ist gut, wenn wir erkennen, dass wir als Einzelne ganz unfähig dazu sind, den Herrn so zu loben, wie er sich gehören würde. Es ist ein ganz natürlicher Trieb des neuen Lebens in uns, den Herrn gemeinsam mit anderen anzubeten. Im Himmel werden wir die ganze Freude der Anbetung erst recht kennenlernen. Die Erde ist dort dem Himmel am nächsten, wo die Anbetung Gottes am größten ist. David muss ja in Gott auf sehr wirre Weise gebetet haben. Er hatte ja keine Möglichkeit, sich zum Gebet zurückzuziehen an einen stillen Ort ins Kämmerlein oder sich auch nur zu sammeln. Er war in äußerster Gefahr und nervös und wusste sich nicht anders zu helfen, als vorzugeben, verrückt zu sein, um sich dann auch wie ein Irrer zu benehmen. Und in diesem unwürdigen Zustand, da schrie er innerlich zum Herrn. Er gebrauchte bestimmt keine wohlgesetzten Worte und durchdachte Formulierungen. Aber er praktizierte das, was Asaf im 50. Psalm rät: Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Gott sah, dass er in Not war und er erhörte sein armseliges Gebet und ließ ihm Hilfe zuteil werden. Und desto mehr Grund hat David nun natürlich auch, die überströmende Barmherzigkeit Gottes zu loben. Das zeigt uns, dass wir Gott suchen dürfen und auch sollen, so unwürdig, so unmöglich oder ungünstig auch die Verhältnisse dazu sein mögen. Wir dürfen Gott suchen, selbst wenn wir gesündigt haben. Wenn die Sünde den Thron der Gnade versperren könnte, da wäre es ja aus mit uns. Aber die Barmherzigkeit besteht gerade darin, dass ein Fürsprecher für uns sündige Menschen eintritt und uns rettet aus allen unseren Ängsten, wie es hier im Vers 5 heißt. Denn Gott macht nichts Halbes. Er macht ganze Sache. Er beseitigt nicht nur unsere Angst, sondern auch die Ursache dieser Angst. Gebet schafft Wunder. Es öffnet geschlossene Türen, lenkt Menschenherzen und besiegt Hindernisse. Gebet vernichtet sogar Feinde und schafft uns freie Bahn, wie David es in Gad erlebt hat. Das anfängliche Interesse an David als Feind wich bei König Achis. Er wollte nichts mehr von ihm wissen, nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und so war David frei. Die Befreiung des Psalmisten ist kein Sonderfall. Solche Erfahrungen gibt es im Leben aller Gläubigen. Es müssen nicht immer große und weltbewegende Dinge sein, die uns bewegen. Aber manche Kleinigkeiten im Alltag können für uns doch so wichtig und so entscheidend sein, dass viel für unser Leben davon abhängt. Und sind sie für uns so wichtig, dann nimmt sie auch der Herr ernst. Der Arbeiterdichter Fritz Woike erzählt in seinem Buch Wegspuren, er habe als junger Mann in einem schlesischen Städtchen eine größere Geldsumme zur Post tragen müssen. Dunkel, Regen und Sturm machten den Weg dorthin beschwerlich. Plötzlich war es ihm, als habe er einen 20-Mark-Schein verloren. Und 20 Mark waren damals sehr viel Geld. Er prüfte nach und tatsächlich fehlte der Schein. Woike rannte zurück. Aber es war fast aussichtslos, den Schein in dieser Finsternis irgendwo zu finden. Und so betete er zum Herrn um Hilfe. Und da, mitten im eiligen, ängstlichen Laufen, da stürzte er zu Boden, weil er einen ungeschickten Schritt getan hatte. Und im Augenblick des Fallens griff die Hand nicht die schmutzige Erde, sondern den 20-Mark-Schein. Woike erzählt, Ich stand schweigend und mit hilflosem Staunen vor meinem Gott, der mein schwaches Gebet erhört hatte. Als ich dann den Schein am Postschalter abgab, war es mir, als begehe ich ein Unrecht, einen solchen Schein abzugeben. Liebe Brüder und Schwestern, viele von uns können doch auch von solchen oder ähnlichen Gebetserhörungen berichten. Wer auf den Herrn blickt, wie David hier, der wird erquickt. Oder wie es in unserer Übersetzung heißt, der strahlt. Er strahlt wie ein Kind, dessen Augen strahlen, weil es etwas Erbetenes erhalten hat. Als Mose 40 Tage in der Abgeschiedenheit auf dem Berg Sinai in der Gemeinschaft mit Gott war, Gott schauen durfte, da schlug ich das auf seinem Antlitz nieder. Als er wieder zurück zum Volk Israel kam, glänzte sein Angesicht so, dass er es im Umgang mit dem Volk verhüllen musste. Und so ist wohl die Aussage Davids auch zu verstehen. Sie blickten auf ihn und strahlten. Ein einziger Blick auf den Gekreuzigten schon bedeutet Leben, Licht, Freiheit und Liebe. Und wenn wir die konkrete Hilfe des Herrn als Gebetserhörung erfahren, so ist das auch schon ein Lichtblick aus der Ewigkeit, der unser Gesicht aufhellen lässt und alle Düsterkeit und Traurigkeit verscheucht. Wer auf den Herrn vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Gott fordert uns ja in seinem Wort ganz eindeutig auf, ihm statt auf Menschen zu vertrauen. Im Psalm 118 heißt es, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Und deshalb bat David ja einmal auch den Herrn, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Lieber wollte er in Gottes Hand sein. Jeremia fordert uns noch stärker auf, unser Vertrauen ganz auf den Herrn zu setzen. In Jeremia 17, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert oder sorgt sich nicht und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Oder wie es auch in dem vor dem Gebet verlesenen Psalm 125 heißt, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Wer wirklich auf den Herrn vertraut, allein auf ihn, der braucht sich seines Vertrauens nicht zu schämen. Denn schon die Zeit und erst recht die Ewigkeit werden sein Vertrauen rechtfertigen. Noch nie hat ein sterbender Mensch sein brechendes Auge umsonst auf den Lebensfürchten gerichtet. Unser Angesicht wird nicht beschämt, so sagt David hier, wenn wir auf ihn blicken. David spricht aus eigener Erfahrung, wenn er sagt in Vers 7, dieser Elende rief und der Herr hörte, denn er war wirklich elend dran, von allen Freunden verlassen und in höchster Lebensgefahr. Aber er schrie in seinem Herzen zu dem Beschützer seines Volkes und fand auch Hilfe. Sein Gebet war ein Schrei, kurz, bitter, ernst, schlicht und voller Schmerz. Es war wirklich der Schrei eines Elenden. Aber dieser Schrei hatte Kraft im Himmel, denn der Herr hörte. Und sofort und ganz war David aus seiner Bedrängnis befreit. Der Herr scheucht auch unseren Kummer hinweg, wie der Wind den Nebel zerreißt. Das Gebet kann uns von allem Leid so schnell befreien, wie Ägypten von den Fröschen und den giftigen Fliegen gesäubert wurde, als Mose den Herrn darum bat. Der Engel des Bundes, der Fürst über das Heer des Herrn, umgibt mit seiner Streitmacht die Wohnungen der Glaubenden. Gottes dienstbare Geister umlagern die Erwählten des Herrn, um ihnen zu dienen und ihnen zu helfen, um sie zu beschützen und sie zu trösten. Auf allen Seiten halten diese Krieger Gottes Wache. Sie kennen keinen Schlaf. Und der Fürst dieser Heerscharen besitzt eine Macht, der niemand widerstehen kann. Wir ahnen kaum, wie viele Bewahrungen, auch im nun bald vergangenen Jahr, wir diesen unsichtbaren Händen verdanken, die uns ständig tragen und beschützen sollen. Wie der Liederdichter des Liedes, das wir gesungen haben, sagt, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Als Herr Jesus seine Jünger vor der Kreuzigung fragte, habt ihr je Mangel gehabt? Da bekannten sie alle wie aus einem Munde, nein, Herr, niemals. Und wie oft waren sie doch in einer angefochtenen Situation. Ich denke nur an die nächtliche Fahrt über den See ohne Jesus, wie sie Not litten wegen des Sturmes. Oder damals, als der Herr im Schiff schlief und das Schiff wegen des Sturmes zu sinken drohte. Da erscholl doch auch ihr verzweifeltes, Herr, hilf uns, wir verderben. Dennoch war ihr Bekenntnis ein Glaubenszeugnis ohnegleichen. Und wenn der Herr auch uns diese Frage vorlegt, habt ihr je Mangel gehabt, so können doch auch wir nur dankbar feststellen, auch wenn wir manche Tiefen haben durchschreiten müssen in diesem Jahr, nein, Herr, niemals. Bleiben wir nicht bei diesem Bekenntnis stehen, denn seine Aussage verpflichtet uns, es David gleich zu tun, der die anderen aufruft, doch auch einmal mit dem Herrn es zu probieren. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist, sagt er hier. Probiert es aus. Stellt einen Versuch an. Prüft die Güte des Herrn an der Erfahrung. Wer sie schmeckt, der wird sie erfahren. Denn die Güte des Herrn erleuchtet die Augen und lehrt uns, alles ins rechte Licht zu rücken und all den Ereignissen und Dingen in unserem Leben die rechte Rangordnung zuzuteilen. Wie gütig und wie freundlich der Herr ist, kann man nur durch ganz persönliche Erfahrung erkennen. Und in dieser Hinsicht hat der Herr ein reiches Festmahl für uns zugerichtet. Es ist alles bereit, aber wir müssen zugreifen und uns die Segnungen der Gnade und der Nachfolge zu eigen machen. Der Glaube ist gewissermaßen der Geschmackssinn der Seele. Und darum heißt es hier auch, schmecket und sehet. Wer den Herrn mit Vertrauen prüft, der wird immer erfahren, dass der Herr gütig und freundlich ist und uns nie enttäuscht. Und er wird dann sowohl am Ende eines Jahres als auch am Anfang eines neuen in das Bekenntnis Davids einstimmen können, das er am Anfang des Psalmes ausspricht, in Vers 2, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein, in dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Und für den gilt dann auch ohne Einschränkung der Schlusssatz in unserem Text, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Amen.